Schon mal überlegt, was Forscherinnen und Wissenschaftler in Ostbayern eigentlich so machen den ganzen Tag? Wir finden's raus und sagen's dir. Verständlich, ab und an ein wenig provokant und ganz sicher auf den Zahn gefühlt. Denn im Elfenbeintürmchen gibt es eine Menge toller Geschichten zu entdecken. Forschungsfunk, ein Wissenschaftspodcast der TH Deggendorf.
Herzlich willkommen zum Forschungsfunk Nummer 15, Hashtag 15. Wir haben in der Vergangenheit schon des Öfteren das Thema Forschungscampi, Forschungscampusse oder was auch immer angesprochen, die es an der THD in der Vielzahl gibt. 2009 wurden die ersten beiden gegründet, nämlich in Freyung und in Teisnach. Damals hießen die eben noch Forschungscampus oder kurz TC im Hochschulsprech. Hochoffiziell heißen sie heute Technologietransferzentren oder Zentrum, TTZ abgekürzt. In Bayern gibt es inzwischen 50 Stück davon oder mehr als 50 Stück davon. Und da die TH Deggendorf Erfinder des Ganzen ist, haben wir auch eine ganze Menge, nämlich insgesamt 17. Jetzt April 2026 sind es 17 Stück. Und worum es immer ging von Anfang an, die Idee war von Anfang an, Forschung in den ländlichen Raum, Forschung in die Fläche zu bringen. Und genau darüber möchte ich heute sprechen, nämlich mit einer Mitarbeiterin, eben eines dieser ersten Forschungscampi, nämlich vom Forschungscampus in Freyung. Hier bei mir ist heute Karin Haselböck und sie beschäftigt sich mit Fragen rund um diese Forschungseinrichtungen in der Fläche. Fragen wie, was bewirken solche Hochschuleinrichtungen eigentlich im ländlichen Raum, welche Potenziale haben sie und vielleicht auch, was sind so die Erwartungen am Anfang und was macht die Realität dann mit diesen Einrichtungen? Karin, schönen Dank, dass du heute hier bist und uns hierüber was erzählen wirst sicherlich. Herzlich willkommen bei uns im Forschungsfunk.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Jörg. Freue mich sehr, hier heute zu sein.
Ja, wir fangen mal an mit eurem Forschungsprojekt, das heißt Polyrural Plus.
Genau,
klingt richtig. Wie alle Forschungsnamen ein bisschen kryptisch.
Bisschen was steckt denn dahinter? Ja, unser Projekt Polyrural Plus ist ein Horizon Europe-Projekt. Das Plus kommt tatsächlich daher, weil es ein Folgeprojekt ist. Es gab schon mal das erste Projekt, das Polyrural heißt. Und es ist abgeschlossen und das Plus ist jetzt das Folgeprojekt, das so ein bisschen auf den Ergebnissen des ersten Projektes aufbaut. Das Ganze ist ein Horizon Europe-Projekt, also von der EU gefördert. Wir sind ein Konsortium von 20 Partnern aus 15 verschiedenen Ländern. Und es gibt 9 Pilotprojekte. Eines davon ist grenzübergreifend, das ist auf tschechisch-bayerischer Seite, wird hier zum Thema regionale Entwicklung geforscht. Und die Idee ist, nach bayerischem Vorbild so ein Technologietransferzentrum in Tschechien aufzubauen, um so die strukturschwache Gegend dort zu stärken, um Innovation zu fördern. Und da dient eben der TC Freyung als Vorbild auch zu seiner Nähe zum GREC, zum digitalen Gründerzentrum.
Und deine Rolle in diesem Projekt, also wir haben gehört, ziemlich viele Konsortialpartner, ist ja ein Riesending. Was ist deine Rolle dabei?
Also ich und meine Kollegin Johanna Trager arbeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen. Und wir haben uns jetzt zum Ziel gemacht, wenn wir jetzt diese Idee übertragen wollen nach Tschechien, dann schauen wir jetzt mal, was funktioniert denn eigentlich gut bei uns und wie ist unser Campus oder wie sind diese Forschungszentren aufgestellt, was haben sie für Bedeutung in der Region und erfüllen sie ihren Zweck?
Wenn ihr schaut euch an, was funktioniert, wahrscheinlich auch, was funktioniert nicht. Also da geht es ja um verschiedene Sachen. Also zum Beispiel Ausstattung haben wir im Vorgespräch besprochen. Also es gibt Campi, die haben enorme technische Ausstattung. Andere Campi arbeiten einfach nur mit Computern im digitalen Raum, wenn man so möchte. Es geht um Methoden und verschiedene andere Dinge.
Wir haben uns jetzt mal zwei Campus in der Tiefe angeschaut. Das war Freyung aus ersichtlichem Grund, der Heimcampus. Und wir haben uns dann nur Teisenach angesehen. Da sieht man halt schon einen großen Unterschied. Das sind tatsächlich die beiden, die als erstes gegründet wurden, 2009. Die sind in der Erfahrungskurve am weitesten vorangeschritten. Und dann haben wir uns gedacht, naja, nehmen wir mal die beiden, weil sie wirklich sehr unterschiedlich sind. Während in Teisenach sehr geräteintensiv geforscht wird, ist in Freyung eher das Thema Digitalisierung, Bionik, angewandte Informatik das Ziel. Und in Teisenach haben wir die Schwerpunkte Optik und Sensorik. Mhm. Und hier haben wir halt einen sehr großen Gerätepark in Teisenach zum Beispiel, mit teilweise millionenteuren Anlagen, die Vermessungen zu diesen optischen oder sensorischen Themen dienen. Und diesen Gerätepark gilt es halt zu erhalten, zu modernisieren. Wir arbeiten in der Forschung, also können wir nicht mit veralteten Maschinen hier oder mit Messgeräten arbeiten. Und das sind natürlich ganz andere Voraussetzungen für die verschiedenen Standorte hier auch.
Also wer die Standorte nicht kennt, vielleicht kann ich es kurz skizzieren, weil ich natürlich an beiden schon mal war. Der Standort in Teisenach war am Ortsrand und hat sich dort angesiedelt. Inzwischen ist es ein richtiges Gewerbegebiet geworden. Also der Campus war so eine Art Nukleus, um den alles rumgewachsen ist. Während in Freyung ja ein Bestandsgebäude, ich glaube es war ein ehemaliges Kaufhaus, in dem ihr jetzt seid, umgebaut wurde und auch in seiner Funktion umgewidmet wurde. Also ganz unterschiedliche, auch räumliche Voraussetzungen.
Das ist richtig, ja. Aber das war ja also die Idee zum Beispiel, was in Teisenach tatsächlich auch stattfand, dass man so ein Cluster bildet, dass man so einen Forschungsschwerpunkt, Forschungszentrum bildet, dass man hier sehr kurze Wege hat, jetzt zum Beispiel zwischen den Firmen und der Forschung, dass man den Technologietransfer aus der Forschung in die Praxis sehr unmittelbar gestalten kann. Das würde ich durchaus als Erfolgsgeschichte sehen in Teilen.
Absolut, ja. Aber Freyung ist auch eine Erfolgsgeschichte, auch wenn es in einem alten Kaufhaus ist.
Ist auf jeden Fall auch eine Erfolgsgeschichte. Also es gibt diesen Benefit, den man wirklich spüren kann. Zum Beispiel hat einer, wir haben für unsere Wirksamkeitsanalyse verschiedene Datenquellen bedient und zum Beispiel haben wir eben auch die Mitarbeiter befragt. Und es kamen durchaus Stimmen, die sagen, ja, schaut euch diesen Stadtplatz jetzt an in Freyung, es ist mehr Leben da, der Stadtplatz ist schöner gestaltet. Man hat einfach einen ökonomischen Effekt, auch wenn er sie nicht ganz hart in Zahlen messen lässt jetzt, aber man hat durchaus einen hohen ökonomischen Effekt, wenn sich ein Standort da ansiedelt. Und man so ein bisschen für die Geschichte vielleicht nur, also die Idee dieser Technologietransferzentren ist ja daraus geboren, dass finanzielle Mittel umgewidmet werden mussten. Der bayerische Staat hat sehr viele Rückstellungen für den Bau des Transrapids gemacht und dieser Transrapid wurde ja dann, die Idee wurde eingestampft und dann wurde das Geld umgewidmet. Und aus diesem Grund sind diese Technologiezentren auch hier entstanden, was eine tolle Sache ist. Und anstatt in den Transrapid fließt, hört jetzt diese Drittmittel oder dieses Geld da, diese Förderungen in die ländliche Struktur, was zum Vorteil von den Menschen auf jeden Fall ist, die da leben.
Mit den Industriepartnern, du hast schon gesagt, oder wir haben schon gesagt, in Teisenach haben sie die quasi um den Campus herum angesiedelt, aber Industriepartner habt ihr ja auch. Ne? Also es ist nicht so, dass ihr jetzt da in eurem Kaufhaus sitzt und irgendwelche Sachen macht, sondern ihr habt auch viele Industriekontakte, obwohl Freyung grenznah liegt, obwohl es ja für manche vielleicht irgendwo im Nirgendwo liegt, halt wirklich in der Fläche. Aber deswegen gibt es trotzdem gute Industriekontakte, auch dort.
Auf jeden Fall. Und das war ja also die Erwartung am Anfang, die man hatte, dass man sehr viele Kooperationen macht mit Partnern aus der Wirtschaft, aus der Industrie. Es ist halt aufgrund eben von diesem Schwerpunkt ein bisschen anders. Also wir bieten heute auch zum Beispiel sehr viel Dienstleistungen an, Dienstleistungen in Form von Beratungen. Das ist auch so ein Schwerpunkt gerade aus meinem Team. Ich bin in der Digitalökonomie und hier haben wir ganz viele Beratungsleistungen zur Digitalisierung. Wir haben zum Beispiel auch Drohnen sehr viel in Freyung. Wir arbeiten sehr viel mit drohnengestützten Anwendungen. Auch hier bieten wir Dienstleistungen an und das ist einfach ein anderer Schwerpunkt. Und deswegen, wie gesagt, sind wir in der Stadt und sind von der Fläche her sicherlich kleiner als jetzt die Kollegen in Teisenach. Mhm.
Aber trotzdem kann man sagen, dass beide, und natürlich das gilt es auch für die allermeisten anderen, diesen Kontakt geschafft haben in der Kommune, aber auch in die Wirtschaft rein, was ja auch der Sinn der Sache war.
Genau, also Ziel ist ja, also so ein TC wird ja gegründet mit der Idee, dass man Forschung und Industrie zusammenführt. Das Ganze ist ein Schwerpunkt von so einer technischen Hochschule, wie wir sie ja sind, dass wir hier anwendungsgestützt arbeiten, dass wir anwendungsnahe Forschung haben und dass wir hier eben mit den Partnern zusammenarbeiten. Das war also der Anspruch am Anfang. Es gab sehr viele Projekte, die jetzt auf regionaler Ebene stattfanden. Und man hat auch ein Netzwerk tatsächlich aus Partnern, mit denen man von Anfang an zusammenarbeitet, wo immer wieder Projekte stattfinden. Wir brauchen ja einen Projektpartner, wir brauchen Stakeholder, um auch diese Fördermittel überhaupt beantragen zu können. Also es gibt ja diese Ausschreibungen, auch hier müssen wir bereits Projektpartner nennen, die mit denen wir zusammenarbeiten. Da gibt es ein sehr gutes Netzwerk. Das Netzwerk muss allerdings gepflegt werden. Man sollte hier eben langfristig denken. Und da gibt es halt manchmal so ein bisschen die Diskrepanz zwischen Projekten, die zeitlich begrenzt sind. Jedes Projekt hat eine gewisse Laufzeit. Und wenn diese Laufzeit um ist, dann kann es halt sein, dass verschiedene Mitarbeiter dann auch wieder irgendwo anders hingehen. Mhm. Und das ist ein bisschen schwierig dann auch, wenn man so eine Fluktuation hat, auch diese Kontakte, diese nahen Kontakte zu halten. Aber andererseits gibt es ja zum Beispiel auch Kooperationen. Wir haben ein Mitarbeiter, der ist von einer anderen Richtung gekommen. Da war ein Praktikum an der THD ausgeschrieben, der war von der Firma, hat uns erzählt, ganz nett, da gab es halt für die besten Auszubildenden sozusagen, gab es ein Praktikum bei der THD und der ist aus der Wirtschaft an die THD gekommen, weil ihm das Praktikum so gut gefallen hat.
Naja. Schön. Aber du hast ja auch vorher in der Wirtschaft gearbeitet, ich auch, viele andere auch. Ja. Insofern ist da in beiden Richtungen was möglich. Also das vielleicht nochmal, um das nochmal festzuhalten. Also es gibt einerseits Forschungsprojekte, die man als Hochschule macht oder die man als Hochschule gemeinsam mit Unternehmen macht. Aber es gibt natürlich auch die Option, Auftragsarbeiten zu haben, dass man sagt, dass eine Firma kommt und sagt, arbeitet mal für uns oder gemeinsam mit uns an dem, ohne dass ein Forschungsprojekt dahinter steht. Also beide Optionen sind ja möglich an den
Genau, Kampen. Beide Optionen sind möglich. Und da sind halt zum Beispiel diese geräteintensiven Standorte klar im Vorteil. Da kommen halt tatsächlich auch Firmen, die sagen, hey, wir haben das Messgerät nicht, könnt ihr uns das jetzt mal messen?
Weil die das Geld nicht haben, so ein Gerät zu kaufen.
Ne? Genau, zum Beispiel. Also da ist halt die Dienstleistungserstellung oftmals einfacher zu bewerkstelligen, als jetzt, dass man sagt, okay, man arbeitet am PC und hat eben diese Messungen nicht zur Verfügung.
Wenn es um die Attraktivität geht, beziehungsweise die Sichtbarkeit von so einem Campus, spielt die Ausstattung natürlich auch eine Rolle. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Campus in Wörthwiesen zum Beispiel, das ist eine riesige Werkhalle, da kann ich LKWs reinfahren, da kann ich einen Tag der offenen Tür rein, also da geht es auch um Mobilität, Leistungselektronik und so weiter. Kann ich einen LKW reinfahren, habe ich große Geräte, mit denen ich was zeigen kann. An einem anderen Campus, wie zum Beispiel in Chemnat, wo es eigentlich nur um das Thema Gründung geht, also nur in Anführungsstrichen, habe ich halt sowas nicht. Das heißt, so einen Campus sichtbar zu machen, ist in Wörthwiesent, in Blattling oder auch in Teisnach einfach leichter, weil ich hier was herzeigen kann und was Plastisches habe, mit dem die Leute was anfangen können, als wenn ich eben nur so ein digitales Thema habe oder ein Gründungsthema habe. Insofern macht es auch einen Unterschied, wie schwer oder leicht man sich tut, um sichtbar zu werden, um die Verbindung zu schaffen zu den Leuten und dass die auch sagen, das ist unser Campus.
Das stimmt durchaus, während natürlich in diesen wissenschaftlichen Kreisen unsere Campus schon durchaus sichtbar sind. Man weiß durchaus, wo Teisenach zum Beispiel liegt. Es gibt in Teisenach immer diese ich weiß nicht mehr ganz genau, Tag der Optik oder so optische Seminare. Da kommen wirklich internationale Gäste. Da ist Teisenach ein Aushängeschild und das ist sehr bekannt. Und natürlich erhöht es auch die Sichtbarkeit für Menschen aus anderen Ländern, für Menschen aus anderen Kreisen. Aber das ist natürlich auch ein geschlossener Kreis aus Wissenschaftlern, der sich mit dieser Thematik beschäftigt, der da kommt. Und außerhalb dieser Bubble, würde ich jetzt mal sagen, ist natürlich schwierig, hier eine Sichtbarkeit zu erzeugen.
Aber Sichtbarkeit ist wichtig, weil da komme ich jetzt gleich zum nächsten Thema, nämlich wenn es um die Finanzierung geht. Du kannst uns sicher gleich mal kurz erklären, wie das ist, aber es ist de facto halt so, dass auch die Kommunen was beisteuern müssen am Ende und die Bürgerinnen und Bürger natürlich sagen, okay, unser Geld geht in diesen Campus. Warum? Was macht der? Was habe ich davon? Wie ist es denn mit diesem Finanzierungskonzept?
Gute Frage. Also die Initiative muss tatsächlich aus den Kommunen kommen für den Bau eines Technologietransferzentrums. Es gibt im Endeffekt...
Oder sie haben Leerstand.
Bitte?
Oder sie haben Leerstand, dass sie mal nichts bauen, weil du jetzt sagst Bau.
Ja, also im Endeffekt funktioniert das Ganze oder läuft das Ganze in vier Phasen ab. Also zuerst einmal... gibt es ja Antragstellung. Ein Antrag muss beim Ministerium gestellt werden und muss bewilligt werden für so ein TTZ. Wenn diese Bewilligung erfolgt, dann geht es in die nächste Phase. Das ist die Planungs- und die Bauphase, wie du schon sagst. Es gibt ja zum Beispiel in Freyung ein leerstehendes Kaufhaus. Da hatte man die Idee, das wieder zu bevölkern und da den Campus reinzubauen. Trotzdem kann ich das Gebäude natürlich auch nicht so lassen, wie es davor war, sondern man muss planen, was brauchen die Menschen, die da in Zukunft arbeiten werden, wie wollen wir das ausstatten, wie wollen wir das gestalten. Das ist dann die Planungs- und die Bauphase. Diese Phase wird von den Kommunen finanziert. Danach, wenn der TC dann geöffnet wird, ist man in der Anschubphase. Diese Anschubphase wird dann vom Ministerium finanziert, dauert in der Regel 5 Jahre. Und da werden Sachen wie Personal und Ausstattung damit finanziert. Es erfolgt die erste Evaluation des Standortes nach bestimmten Kriterien. Die Kriterien sind gleich für die TCs. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe einen sehr geräteintensiven Standort, hat der natürlich andere Probleme wie jetzt Beratungs- oder forschungsintensiver Standort in der Informatik. Also das sind also Themen mit den Evaluationen. Auf jeden Fall erfolgt in den ersten 5 Jahren dann die Evaluierung. Und nach der Anschubfinanzierung ist eine Stabilisierungsphase, dann sollte sich der TC selbst tragen.
Mit Projekten, mit Kooperationen?
Mit Projekten, mit Drittmitteln, mit Förderschienen, dann muss er auf eigenen Beinen stehen und ist eigentlich wie ein Profit Center.
Und habt ihr das auch angeschaut in den letzten Jahren oder in euren Projekten oder Projekt? Ist es leicht? Ist es schwer? Ist es manchmal leicht und manchmal schwer?
Ich würde sagen, es ist durchaus schwer. Es ist wirklich schwer, sich selbst zu finanzieren. Wie gesagt, mit verschiedenen Schwerpunkten. Wir sind halt personalintensiv in Freyung. Teils noch ist geräteintensiv. Verschiedene Anforderungen. Wir in Freyung wollen natürlich unseren Personalstamm halten. Wir sind in den letzten Jahren auch sehr gewachsen, was das betrifft. Und es ist nicht leicht, man ist immer auf der Jagd nach den nächsten Fördergeldern, nach den nächsten Projekten. Und ja, das ist natürlich eine Anforderung.
Also was ich zum Beispiel ganz interessant finde, ist, dass der Campus in Hutturm, der ja ursprünglich als Kunststoffcampus gestartet ist, inzwischen ein Campus ist, wo man Ingenieurswissen mit medizinischem Wissen verbindet und hier so eine interdisziplinäre Sache hat und auch durchaus attraktive Projekte an Land gezogen hat. Also dass man auch so sieht, dass auch an so einem Campus, man muss sich bewegen mit der Zeit und man muss schauen, okay, wo geht's hin? Was können wir machen? Was können wir aus unseren Ressourcen, aus unserem Wissen, aus unseren Gerätschaften natürlich auch machen, vielleicht in eine andere Richtung, als es vorher war?
Das ist ein guter Punkt. Also so ein Strategiewechsel findet durchaus statt. Also die Ausrichtung der Campus ändert sich ja mit der Zeit. Spiegelau ist auch so ein Beispiel. Hier wurde halt die normale Glasverarbeitung, die normale Glasherstellung nicht mehr gefördert. Und dann musste man sie strategisch neu ausrichten. Jetzt forscht man an Glasprodukten, die zum Beispiel in den Bau fließen, als Brandschutzmaterial. Mhm. Man hat Glaskügelchen entwickelt, wo Luft eingeschlossen ist. Die werden teilweise dem Bauputz beigemischt, dienen, wie gesagt, zur Isolierung, zur Brandschutz, Thematik. Und da musste man sich wirklich verändern, dass man alte Materialien neue Anwendungen hinzufügt. Aber das ist natürlich auch sehr innovativ. Und das ist ja auch das, was so das Bayerische Innovationsgesetz, jetzt das Hochschulinnovationsgesetz, das Anfang 23 in Kraft trat, das ist ja genau das, was hier gefördert wird. Also da ist tatsächlich die THD namentlich erwähnt. Also man hat ein Gewicht hier auch, also man wird gesehen in Bayern und Ziel ist ja hier wirklich die Hightech-Agenda Bayern zu erfüllen. Unser Altpräsident Roman Herzog hat ja dieses Zitat geprägt mit Laptop und Lederhose. Mhm. Das hat sich heute jetzt mittlerweile entwickelt in den letzten 25 Jahren. Aber es ist durchaus immer nur das Thema, wirklich Bayern in der Welt ein Gewicht zu verleihen. Wir sind innovativ, wir entwickeln Produkte, wir haben Ideen und wir können die ja realisieren.
Also ist natürlich wichtig zu erwähnen, dass die Bayerische Hightech-Agenda hier auch viel Geld mit reingespielt hat, um solche Sachen am Ende realisieren zu können. Lass uns mal ein bisschen, also wir haben über Gebäude gesprochen, über Geräte, über Kooperationen. Was sind das so für Menschen? Die habt ihr ja auch kennengelernt an den verschiedenen Standorten. Wer arbeitet da? Sind es die Einheimischen, die sagen, oh Gott sei Dank kann ich in Freyung oder Theisenach oder Hutturm bleiben? Oder sind es dann auch Zugerorste? Ich darf sagen, ich bin Bayer. Zugerorste, also Zugereiste, die sagen, okay, wenn ich da und dieses und jenes forschen möchte, dann muss ich halt nach Hutzum geben, obwohl ich eigentlich lieber in Straubing, Regensburg oder sonst wo wohnen würde.
Sowohl als auch. Also es ist ganz spannend und es hat richtig viel Spaß gemacht, sich mit den Menschen, die an den Standorten arbeiten und forschen, zu unterhalten. Und ich würde mal sagen, ca. 50% der Mitarbeiter sind aus der Region. Das ist natürlich wirklich ein Highlight in der regionalen Entwicklung, dass gut ausgebildete Menschen in der Heimat bleiben können zum Arbeiten. Die kriegen Jobs mit einem hohen Niveau, mit einer guten Bezahlung und mit interessanten Tätigkeitsfeldern. Das ist natürlich was, das die Struktur hier auch stärkt, dass die sogenannten Young Professionals in der Region bleiben oder auch nach dem Studium wieder hierher zurückkommen, um wirklich in der Heimat arbeiten zu können. Das ist natürlich auch so eine Sache, wie ist man vernetzt. Also ich würde sagen, 50% der Mitarbeiter ist aus der Region, lebt auch in der Region. Und die anderen 50% pendeln teilweise aus urbanen Gebieten. Es gibt aber diese Internationals, die kommen und das Ganze ein bisschen internationaler gestalten in der Forschung hier. Sehr viele von denjenigen, die wirklich aus anderen Ländern kommen, sind halt mit dem Studium nach Deggendorf gekommen, haben an den Technologietransferzentren ihre Abschlussarbeit geschrieben und wollen auch hier dann bleiben, weil es einfach eine interessante und erfüllende Tätigkeit ist. Das Problem ist halt an diesen Satellitencampis, dass man teilweise sehr schlechte Verkehrsanbindung hat. Also wir haben es immer wieder gehört, die Menschen, die aus Deggendorf zum Beispiel nach Theisenach oder nach Freyung pendeln, das ist eine Weltreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Ja, sowieso.
Also ich weiß ja, die kommen aus der Nähe von Pfarrkirchen. Am EKRI sind die Studierenden teilweise überfordert, wenn sie jetzt Vorlesungen in Deggendorf haben, mit dem, wie komme ich da hin? Also die Verkehrsinfrastruktur ist eine deutliche Schwäche, die ich hier auch ganz gezielt ansprechen möchte. Also da sollte man auf jeden Fall was bewegen. Das tatsächlich ja ein Hinderungsgrund. Also diese Freizeitmöglichkeiten, die man eher im ländlichen Raum weniger hat, wurden teilweise angesprochen, die den Zuzug auch verhindern. Und was man natürlich auch hat, sind diese zeitlichen Projekte. Wenn ich jetzt für 3 Jahre ein Projekt habe, an einem Projekt in Freyung oder in Hutturm oder wo auch immer arbeite und ich habe ein Haus in Regensburg, dann ziehe ich nicht nach Freyung, weil für 3 Jahre. Das ist einfach diese zeitliche Befristung, die tatsächlich also ein bisschen mit der langfristigen Entwicklung konkurriert.
Ich fand es sehr erstaunlich, als wir im Januar unseren neuen Campus in Mainburg eröffnet haben. Da habe ich gehört, dass einer der neuen Leiter mit seiner Familie aus Berlin, also ist auch ein International, mit seiner Familie aus Berlin nach Mainburg zieht. Ich war das erste Mal in Mainburg, kenne ich eigentlich nur vom Vorbeifahren auf der Autobahn. Und es mag sicher seine schönen Seiten haben, aber das ist natürlich schon ein krasser Unterschied, wenn ich von einer Megastadt wie Berlin dann wirklich in den ländlichen Raum ziehe. Aber andererseits bietet der halt andere Vorteile. Man kann kostengünstiger leben, man hat mehr Ruhe, es ist einfach alles ein Stück weit friedlicher, das ist einfach so. Und ist natürlich was ganz anderes, man muss es mögen, aber ist schon erstaunlich dann,
aber grad, dass
so einen Move macht.
Ja, natürlich ist es erstaunlich, aber gerade so ein Akademiker, der jetzt in eine ländliche Gegend zieht, hat halt einen unglaublichen Benefit für die Region. Also es gibt eine Studie, die beziffern das auf ca. 230.000 Euro pro Jahr, was ein Akademiker in einer ländlichen Gegend bringt. Teilweise sogar noch mehr. Also die haben die Grenzkosten berechnet, was jetzt ein Zuzug von akademischem Personal in eine Region bringt. Und da spricht man von Beträgen um die 230.000, 250.000 Euro.
Wow.
Das ist natürlich ein Benefit.
Ja, absolut. Also dieses Wow und auch das, was du gerade erzählst, bringt mich zum nächsten, nämlich der Frage, was bringt es den Kommunen? Man hat eben immer dieses Wow, jetzt sind wir Hochschulstadt und wir kennen alle diese Bilder, wo dann die Leute vor dem Ortsschild stehen, wo drunter steht, schön Hochschulstadt. Weil war vorher gar nicht bekannt, dann hat man eben einen Standort der Hochschule, das ist was Besonderes. Aber gut, einen Punkt hast du angesprochen. Gibt es noch andere Sachen, wo man sagt, hier ist ein klarer Benefit für die Kommunen? Einerseits müssen sie natürlich mitzahlen erstmal die ersten 5 Jahre, andererseits haben sie wahrscheinlich auch was davon.
Natürlich haben sie was davon. Also wir haben ja gesagt, wenn die Menschen in der Region bleiben, Young Professionals nicht wegziehen, sondern zu Hause arbeiten können, dann ist natürlich wirkt gegen die Landflucht. Aber man hat einen attraktiven Standort, man hat Leben in der Stadt, also man hat mehr Lokale. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, wir haben 50 Mitarbeiter in Freyung und wenn die dann da sind, dann müssen sie ja zum Beispiel auch irgendwo essen. Das heißt, sie haben da Ausgaben in der Region. Sie tanken, sie wohnen, sie bleiben über Nacht, wenn sie nicht direkt hier wohnen. Also das sind lauter ökonomische Effekte. Haben wir einmal abgefragt, wie so die Ausgaben sind in der Region. Also das waren so die Hauptausgaben, die von den Mitarbeitern getätigt werden. Natürlich fließen Projektgelder in die verschiedenen Standorte. Auch hier haben wir diese Fördergelder, die die Region stärken, die dann in der Region teilweise bleiben. Man hat die Kooperationen mit den Firmen, man hat eine gewisse Sichtbarkeit, man fördert den Bekanntheitsgrad. Also das sind lauter so Sachen, die natürlich für die Kommune von Vorteil sind. Dieser ganze Prozess, einen TC zu beantragen zum Beispiel, ist natürlich auch ein Zeichen von den politischen Akteuren. Ich mache was, bringen der Region was, sie bringen was voran. Wir haben jetzt hier einen Forschungscampus, auf den man stolz sein kann. Also es macht ja irgendwie, wenn man das mit einem gewissen Stolz kann man da auch sagen, okay, wir sind jetzt wirklich ein Forschungsstandort. Wir können hier was vorzeigen. Zu uns kommen internationale Gäste. Wir gehen raus in die Welt. Wir tragen auf verschiedenen Konferenzen Ergebnisse vor, die hier am Standort entwickelt worden sind. Auch das ist ja ein schöner Begleiteffekt, dass man halt sagt, man trägt das Wissen von hier in die Welt hinaus und fördert so auch den Bekanntheitsgrad.
Absolut. Und du hast ja das angesprochen, das Optikseminar zum Beispiel in Teisnach. Ist vielleicht nicht nur für Teisen, aber wenn Leute aus der ganzen Welt da in den Bayerischen Wald kommen und vielleicht das erste Mal da sind und sehen, wie schön es da ist, wer weiß, vielleicht kommen sie irgendwann wieder und machen hier Urlaub. Also da sind, glaube ich, auch viele Mikroeffekte, die man jetzt vielleicht nicht so messen kann, aber die mit dem Ganzen einhergehen. Auch wenn man hier, also wir sitzen hier in einem ehemaligen Friseursalon, der stand leer. Wir haben ein paar Häuser weiter vorne, haben wir auch Labor. Ein Haus weiter haben wir Hörsäle und so weiter. Das heißt, die Hochschule besiedelt auch die Stadt oder ihr seid in Freyung ins Kaufhaus gegangen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Effekt, weil diese ursprüngliche urbane Entwicklung, dass man sagt, wir haben hier nur Restaurants und Einzelhandel, die funktioniert ja nicht mehr, wie wir sehen. Das heißt, es müssen andere Akteure mit in so eine Ortschaft oder auch eine Stadt, die dann sichtbar sind und da gehört die Forschung sicher auch dazu.
Das definitiv. Also man hat einfach wieder mehr Leben in dem jeweiligen Standort. Und was man auch nicht vergessen darf, natürlich wenn man jetzt die Forschungsergebnisse rausträgt in die Welt, dann hat man ja sehr häufig auch Kooperationspartner dabei, die dann wiederum eventuell auch Zusammenarbeit mit anderen wieder forcieren können, wo man sagt, okay, da gibt es einen Projektpartner, der macht das und das könnte vielleicht für uns auch interessant sein. Also, dass man hier auch wieder Synergien zwischen verschiedenen Industriepartnern herstellt.
Was ich spannend finde, ist auch da habt ihr auch drauf geschaut, die Erwartungen, die man am Anfang hatte und das, was heute ist. Wie ist da das Bild? Ist es eher so, dass die Erwartungen übertroffen wurden oder anders?
Also tatsächlich hat sie hat sich so ein bisschen was verändert. Also die Erwartungen waren natürlich, also die Haupterwartungen sind mal Lehre, dann Technologietransfer und Innovation. Das sind so die drei Säulen. Wir haben uns Zeitungsberichte vor der Gründungsphase angeschaut, was ist da in der Zeitung gestanden, was haben wir jetzt erwartet, wenn der Campus zum Beispiel jetzt nach Freyung kommt. Die meisten haben erwartet, dass ein Haufen Studierende kommen. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Also wir haben immer mal wieder Studierende, die an Projekten arbeiten, die Abschlussarbeiten, Bachelor-, Master-Thesen hier betreut werden. Aber der große Schwung an Studierenden bleibt aus. Also das ist mal was, das hat man sich vielleicht ein bisschen anders vorgestellt in der Gründungsphase. Man ist auch davon ausgegangen, dass man fast nur regionale Projektpartner hat und regionale Projekte macht. Das hat sich auch so ein bisschen zugunsten vieler hoheitlicher Projekte entwickelt, weil man sagen muss, dass man mit einem hoheitlichen Projekt meist eine längere Laufzeit hat und eine andere Planungssicherheit. Also da hat es auch einen Shift gegeben, so welche Förderschienen und welche Projekte ziehen wir uns an Land. Also so hat sich ein bisschen was verändert da seitdem.
Und wobei man aber in hoheitliche Projekte ja auch die regionalen Unternehmen mit einbauen kann.
Natürlich. Also. Aber wir haben uns halt am Anfang gedacht, naja, das sind viele Dienstleistungen auch mit dabei, also so Auftragsforschung. Das ist eher weniger der Fall tatsächlich. Und es hat so ein bisschen einen Shift eben mal hier gegeben. Wandert. Man muss auch sagen, dass oft, wenn man jetzt Forschung und Entwicklung in den Unternehmen sieht, haben die einen anderen Zeithorizont meist wie jetzt unsere Forschungsprojekte. Gehen, ne? Ja, genau. In der Industrie muss halt, ist oftmals so, dass man sagt, okay, quick and dirty ist die Devise, Hauptsache wir bringen es auf den Markt. Während halt in der reinen Forschung ein anderer Zeithorizont manchmal besteht.
Ja, das lässt sich nicht immer so leicht synchronisieren, die Parallelsachen. Aber trotzdem ist es ja gut, wenn man weiß, man hat so einen Partner. Wie ist denn die Sicht der Wirtschaft auf die Hochschule? Hat sich das auch verändert? Ist die Hochschule, man spricht ja immer vom Elfenbeinturm, da steht diese Hochschule in Landshut oder in Deggendorf oder in Passau oder wo auch immer. Aber wenn man da rausgeht und dann natürlich wesentlich näher an den Leuten ist oder mittendrin sitzt, wie ihr jetzt in eurem Kaufhaus, ändert sich vielleicht auch die Sicht auf Hochschule. Man denkt nicht mehr so, oh, was sind das für Leute, sondern das sind ganz normale Leute.
Ja, also da hat man einfach mehr Berührungspunkte. Und wenn man gerade das Beispiel Theisenach sich anschaut, was ja wirklich sehr gelungen ist, wo diese Ansiedlung von Firmen um den Campus stattgefunden hat, muss man sagen, das ist definitiv eine Erfolgsgeschichte. Da sind Berührungspunkte da und die bleiben auch einfach schon aufgrund dieser Nähe.
Ein Thema, mit dem die Hochschule sich auch zunehmend beschäftigt, ist das Thema Gründung. Das war schon immer wichtig, aber wir wollen einfach das deutlich forcieren, die Gründung raus aus unserer Forschung. Dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier zum Beispiel mit einem Unternehmen zusammengearbeitet, für die habe ich was gemacht, aber das könnte ich eigentlich auch an 10.000 andere Unternehmen verkaufen, weil das irgendwie so eine Lösung ist, die für alle passt. Ich gründe jetzt ein eigenes Unternehmen, um es mal ganz einfach zu sagen. Wie ist denn da die Situation? Sind die Leute froh zu sagen, naja, wir hatten hier schon Leute von Campi, die gesagt haben, ich bin eigentlich ganz gern Forscher und dann suche ich mir das nächste Projekt und alles ist wunderbar. Aber ist es, das ist natürlich nur anekdotisch, wie ist denn da die Stimmungslage? Sind da Leute dabei, die sagen, ich will mal gründen? Weil wenn man sich den Bayerischen Wald anschaut, da sind ganz viele Firmen, die wirklich groß sind, also die Hidden Champions sind, die Weltmarktführer zum Teil sind und die wurden ja auch irgendwann mal da mitten im Nirgendwo gegründet, wenn man so will. Also nicht im urbanen Raum, sondern eben im ländlichen Raum.
Da geht die Spannweite sehr weit auseinander tatsächlich. Also es gibt viele Mitarbeiter, die sich durch dieses Thema eher überfordert fühlen. Die sagen, okay, wie soll ich das jetzt mit meiner Forschung vereinbaren? Wie kann ich da jetzt eine Ausgründung machen? Also habe ich jetzt erstmal keine Ideen. Es gibt die Menschen, die sagen, also Forschung und Ausgründung sind eigentlich komplett konträr. Okay, weil wenn ich eine Forschung mache, dann habe ich sehr häufig den Auftrag, diese Forschungsergebnisse als Open Source Data zur Verfügung zu stellen. Wie soll ich denn da jetzt halt ausgründen? Und wenn ich das mal veröffentlicht habe, dann ist die Katze aus dem Sack. Da kann ich dann nichts mehr machen. Ist ja nicht der Auftrag in ihren Augen. Und dann gibt es welche, die sagen, oh, ich habe jetzt gerade mein drittes Patent angemeldet und bin super froh, dass die Hochschule mittlerweile sich so aufstellt, dass das gezielt gefördert wird. Da ist der Startup Campus zum Beispiel sehr lobend erwähnt worden, der gezielte Hilfestellung bietet. Wir haben dann auch das BITS Oberschneiding zum Beispiel, das heute für skalierbare Ideen zur Verfügung steht und hierbei unterstützt. Also es gibt tatsächlich ja eine institutionelle Veränderung in der Sicht, dass die Hochschule, die sie ja als Gründerhochschule sieht, hier sehr viel mehr Unterstützung bietet als in früheren Jahren, wo der Fokus vielleicht noch nicht so sehr drauf gelegen ist. Also es gibt beide Strömungen. Finde ich sehr spannend. Es gibt da zum Beispiel Ideen, wo man sagt, okay, ich habe jetzt eine Idee und ich würde schon gerne eine Ausgründung machen. Es gibt da durchaus wenige erfolgreiche Ausgründungen bereits oder Patentanmeldungen, aber es gibt es durchaus. Und es gibt eben auch diejenigen, die sagen, okay, ich kann mir das vorstellen, aber ich brauche zum Beispiel nur ein bisschen Support in Form von einer Checkliste, wie gehe ich jetzt tatsächlich vor oder sowas ähnliches wie eine Partnerbörse. Ich habe jetzt mein technologisches Know-how, aber bräuchte jetzt einen BWLer, der mir da bei dem Vertrieb oder bei der Marketingstrategie hilft. Also, dass man sagt, okay, man führt Menschen nur mehr zusammen, das wäre vielleicht auch nur eine Idee. Also es gibt beide Richtungen. Hängt natürlich auch stark vom Forschungsthema ab, würde ich sagen. Also wir forschen jetzt halt in der regionalen Entwicklung. Wir sind mehr so Social Science. Da ist halt schwierig, ein Patent anzumelden. Okay. Gell? Aber wenn ich jetzt sage, ich habe wirklich handfeste Forschungsthemen, wie Produkte entwickeln kann, wie was zur Marktreife führen kann, dann ist es natürlich ein anderes Thema. Und ich denke auch, dass in Zukunft vielleicht die Forschungsprojekte eher nach der Möglichkeit zur Patentierung, zur Start-up-Gründung, zur Ausgründung erfolgen wird.
Also tatsächlich ist es ja auch so, dass an der Hochschule das Thema Gründung schon im Studium eigentlich mit eingebaut wird, dass man da auch schon Vorlesungen hat, dass man interdisziplinär ist, weil manchmal ist es halt so, jemand, der Pflege studiert, hat ein Problem, aber keine Lösung. Jemand, der IT studiert, hat eine Lösung, aber kein Problem dazu, dass man die Leute hier zusammenführt. Startup Campus, hast du gesagt, das war so der Anfang. Inzwischen heißt es ja Zentrum für Entrepreneurship. Und die beiden Campi in Oberschneiding und auch in Chemnitz, die sollen das ja auch fördern. Gründungsaktivität. Wir haben ein Silicon Valley Programm, mit dem wir wirklich Leute auch bis in Silicon Valley eben bringen. Auch wenn es da gerade vielleicht nicht so schön ist. Aber prinzipiell dieses Mindset auch ein bisschen aufzubauen. Also die Grundlage ist geschaffen und Hochschule, die Technische Hochschule Deggendorf nennt sich ja auch oder will ja auch eine unternehmerische Hochschule sein und all diese Dinge einfach enger miteinander vernetzen, Studium, Transfer, Forschung und so weiter.
Ist ja sinnvoll, weil wir halt einfach eine Hochschule sind. Das unterscheidet uns halt auch von den Universitäten, die eher von der theoretischen Sichtweise Grundlage her drauf schauen.
Grundlagenforschung.
Ja, genau.
2026, also Ende diesen Jahres, werdet ihr einen Bericht abgeben an die Kolleginnen und Kollegen in Tschechien mit ihrem Cross-Border-Hub, hast du gesagt, heißt das Ganze. Was empfiehlt ihr denen? Was wird da so drinstehen? Oder was sollen sie nicht tun?
Naja, was sollen sie nicht tun? Also sie sollen, oder das Ziel ist ja wirklich hier für die Zukunft in der Region zu sichern. Das ist ja eigentlich so das hehre Ziel von diesem Projekt, dass man Menschen in der Region halten kann, dass man die Region attraktiv gestaltet. Aber das ist ja in der Zukunft. Das heißt, man darf sich nicht nach den Themen richten, die jetzt gerade präsent sind, sondern man muss so ein bisschen die Zukunftsforscherbrille aufsetzen und sagen, okay, was wird uns denn in 10 Jahren zum Beispiel erwarten?
Also das Thema ist das Erste, was man sich...
Genau, das Thema ist das Erste. Und dazu haben wir aber auch schon uns Gedanken gemacht natürlich, was ist denn gerade so in der Region wichtig und was wird da wahrscheinlich in der Zukunft wichtig sein. Und da ist man halt in diesen Grenzbereichen sehr häufig nur beim Thema Landwirtschaft, Forstwirtschaft. Mhm. Agritourismus ist ein Thema, das auch immer bekannter und beliebter wird, was auch gern forciert wird oder was auch die Idee ist. Was halt ganz wichtig ist, ist, dass man sich zum Beispiel an die strategischen Ziele der Region orientiert. Es gibt ja Regionalentwicklung, da gibt es eine Strategie, die normalerweise auf 5 Jahre festgelegt ist. Und diese Strategie sollte man sich ansehen. Und am besten sollte man versuchen, Teil dieser Strategie zu werden, weil dann hat man das verankert. Dann ist man bei der Politik angelangt, die man durchaus braucht, um sowas zu realisieren.
Und was dort gilt, gilt natürlich auch in anderen Regionen in Bayern, wo man sagt, warum haben wir eigentlich keinen Campus? Und welche Optionen haben wir? Was ist unsere Strategie? Und würde da sowas reinpassen?
Ja, man muss auf jeden Fall, wie wir ja schon gesehen haben, bis zu einem gewissen Grad flexibel sein, weil sie halt mal was ändern kann, wie man jetzt halt sagen. Der Spiegelau war Glasverarbeitung eigentlich interessant, bis zu dem Zeitpunkt, wo man gesagt hat, okay, das rentiert sich nicht mehr, jetzt müssen wir uns umorientieren. Also man braucht eine Flexibilität, man braucht eine gewisse Weitsicht und man muss auch bis zu einem gewissen Grad hartnäckig sein, um Stakeholder, um Partner zu finden, die einen dabei unterstützen. Und da sollte man ganz früh damit beginnen auch.
Okay. Und wie ist es mit der Hartnäckigkeit bei dir persönlich? Was gefällt dir an diesem Projekt oder was motiviert dich da besonders? Weil man merkt ja, dass du das wirklich sehr verinnerlicht hast und dich sehr tief mit dem Ganzen beschäftigt hast. Was gefällt dir da besonders dran an dem Thema?
Also wie du schon gesagt hast, ich komme ja aus der Industrie und was mir besonders gut an diesem ganzen Hochschulgeschehen hier gefällt es, dass man wirklich frei denken kann. Und das ist ganz toll, dass man einfach seine eigenen Ideen entwickeln kann. Wenn man in einem Projekt ist, dann hat man sehr viele Freiheit, sehr viel die Freiheit, in Richtungen zu denken, die man vielleicht so noch nicht auf dem Schirm hatte und hier wirklich was zu entwickeln. Und diese Freiheit, die schätze ich schon wirklich sehr. Also das ist was, das mir sehr gut gefällt. Und es hat total Spaß gemacht, eben sich mit den verschiedensten Menschen zu unterhalten, so ein bisschen das Gerüst mal kennenzulernen, auf dem die THD diese Forschungscampus aufbaut. Was steckt dahinter? Was sind die Ideen dahinter? Sie wirklich einmal in einer Tiefe damit zu befassen, das finde ich wahnsinnig toll und wahnsinnig bereichernd. Da bin ich sehr dankbar, dass ich da teil sein darf davon.
Okay. Dann wünsche ich dir und dem Projekt einen guten Abschluss. Ein paar Monate habt ihr ja noch und vor allem natürlich auch, dass sich Folgeprojekte ergeben, die ähnlich spannend und interessant sind. Vielen Dank, dass du heute da warst bei uns, Karin. Und ich möchte es nochmal betonen, wir haben über 50 solche Campi in ganz Bayern verstreut, 17 eben davon bei der THD. Ich glaube, solche Untersuchungen machen nochmal deutlich, wer alles eine Rolle spielt, wer alles zusammenspielen muss, sollte vielleicht auch den einen oder anderen ins Grübeln bringen oder einen Impuls geben, darüber nachzudenken, ob sowas hier und da auch eine Möglichkeit wäre, eine Option wäre. Und ich finde es sehr schön, wie solche Dinge ineinandergreifen, die Hochschule, die Menschen vor Ort in den Gemeinden, in den Kommunen, die Politik natürlich auch, die Hightech-Agenda, die das Ganze auch finanziell unterstützt und andere Fördergeber, du hast es ja erwähnt. Und ja, also eine spannende Geschichte, die sicher noch nicht ihren Endpunkt gefunden hat. Ich glaube, über 50, es werden irgendwann über 60 werden und ich hoffe, dass die THD da auch noch ein bisschen mitwächst. Nochmal vielen Dank für dich, Karin Haselböck vom Campus Freyung der Technischen Hochschule Deggendorf. Ihnen, euch allen, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Herzlichen Dank auch und auf Wiedersehen.
Das war Forschungsfunk, der THD-Wissenschaftspodcast aus dem V-Lab in der Deggendorfer Veilchengasse. Bleib dran, wenn du mehr darüber erfahren willst, worüber an der Technischen Hochschule Deggendorf geforscht wird und was das tatsächlich auch mit dir zu tun haben könnte. Servus und bis zum nächsten Mal.